Guten Morgen miteinander, heisst euch recht herzlich willkommen da im Gottesdienst, aber auch Sie zu Hause im Livestream. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Das sage ich bewusst, wir feiern da den Gottesdienst im Namen vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Amen. Aber DMK feiert heute auch noch einen Gottesdienst in der Lenk. Der Konferenz, Gottesdienst, der Konferenzsonntag und ja, ich weiss nicht, wie viele das da heute Morgen aufgereist sind. Ich bin am Donnerstag aufgereist und gestern wieder runter. Und als ich den Fahrplan studiert habe, habe ich gesehen, von Henkert hätte ich 10 Minuten länger auf Paris-Gare-Lyon. Von Henkert muss ich in Zürich einmal umsteigen und dann geht das direkt auf Paris. Ich weiß nicht, wie manchmal ich gestern umgestiegen bin. Aber es ist ein Problem, das die DMK nichts dafür kann. Sie tun zwischen den Wimmis und Zweisimmen ist über das Wochenende immer die Bahnlinie zu. Man muss mit dem Bus reisen. Und man hat das Gefühl, irgendwo der fährt die ganze Zeit rundum und man kommt nicht vorwärts. Ja. Der Stefan Zolliker hat mich schon länger angefragt für diesen Sonntag, wo er schon vorgeplant hat, weil er gesagt hat, ich möchte gerne an der Konferenz. Er hat gesagt, ja, das ist gut, ich komme dann auf den Sonntag runter und dann mache ich gerne den Dienst für dich. Und irgendwie hat sich jetzt das Thema mit dem, was an der Konferenz immer ein bisschen dran ist, ein bisschen überschnitten. Das war nicht geplant, aber Sie kennen das ja sicher von Gott. Zufall gibt es nicht. Bei den Menschen haben wir das Gefühl, aber es ist anders. In der EMK ist ja auch ein das Thema, was ist dran für die Zukunft, das ist unsere Aufgabe und merkt man einfach immer wieder, nicht nur in der EMK, sondern in anderen Kirchen, das Christentum wird immer bedeutungsloser. Und damit es nicht so wird, habe ich gedacht, könnte ich mal ein bisschen die Richtung schaffen. Beim Pfarrer, da wissen ja die Leute, was er macht. Ja, der geht am Sonntag am Morgen irgendwie in so ein Haus und manchmal hat er eine Taufe, manchmal eine Hochzeit oder eine Beerdigung. Aber Christen, was machen die, oder? Ich weiß nicht, ob schon mal gefragt worden sind, als Christ, was machst du da? Und ich will eben nicht, dass nur einfach bei einer so einer Frage bleibt und dann so eine Karikatur, sondern dass es dann eben auch dann etwas wird. Dass man vielleicht wirklich mal gefragt wird. Und dann haben wir auch eine Möglichkeit, um eine Antwort zu geben, was wir als Christen machen. Und darum eben mein Wortspiel, wenn man sagt, das ist ein fragwürdiger Christ, dann ist das ein bisschen peinlich. Wenn aber frag-würdig, dann hat es mit würdig und mit gefragt werden zu tun. Und das wünsche ich uns, dass wir Menschen werden, die einfach andere fragen, du sag mal, wie ist das genau? Wir stimmen ein ins erste Lied aus dem Kirchengesangbuch 680, die drei Strophen, Lob preiset unseren Gott, aber Sie sehen es auch ab der Folie, oder? Nicola, du bist ja da rein. Gut.
nach dem schönen Lied von 1976, das man in meiner Jugend gesungen hat, wenn wir uns neigen zum Gebet. Vater im Himmel, wir kommen vor dich und danken dir, dass du der Ewige bist, der Liebende, der Lebendige. Wie die Sonne jeden Morgen aufgeht, so gilt auch deine Gnade jeden Tag neu über unserem Leben. Deine Liebe und Gnade sind ohne Ende. Du schenkst uns immer wieder neu damit. Wir danken dir von Herzen dafür. Wir sind hier, weil wir erwarten, dass uns dein Wort berührt, dass wir erfrischt und mit neuem Mut hinausgehen in unseren Alltag. Belebe uns, wenn wir matt sind, wenn uns der Lauf der Welt, die Schmerzen der Notleidenden, der eigene Schmerz zusetzen. Belebe unseren Glauben in dieser Stunde neu. Stärke uns durch diese Gemeinschaft, durchs Hören deines Wortes, durch Singen, Musik und Gespräche. Lass uns gestärkt hinausgehen in unsere Aufgaben, damit wir Lichter sein können in dieser Welt. Amen. Wir stimmen ein ins nächste Lied. Es ist niemand zu groß, es ist niemand zu klein. Ich lese uns den Text, der auch der Predigtext ist, aus der Apostelgeschichte 8, Vers 26 bis 34. Der Titel ist Philippus und der äthiopische Hofbeamte. Ein Engel des Herrn aber sprach zu Philippus: Mache dich auf, geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Sie ist menschenleer. Und er machte sich auf und ging. Da kam ein äthiopischer Hofbeamte vorüber, ein Eunuch der Kandake, der Königin der Äthiopier. Er war ihr Schatzmeister. Der war nach Jerusalem gereist, um dort zu beten. Nun befand er sich auf dem Heimweg. Er saß auf seinem Wagen und las im Propheten Jesaja. Da sprach der Geist zu Philippus: Geh und folge diesem Wagen. Philippus holte ihn ein und hörte, wie er im Propheten Jesaja las, und sagte: Verstehst du, was du da liest? Der sagte: Wie könnte ich, wenn niemand mich anleitet? Und er bat Philippus, auf den Wagen zu steigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er las, war folgender: Wie ein Schaf wurde er zur Schlachtbank geführt, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde aufgehoben das Urteil gegen ihn. Doch von seinem Geschlecht, wer wird davon erzählen? Denn weggenommen von der Erde wird sein Leben. Der Eunuch sagte nun zu Philippus: Ich bitte dich, sage mir, von wem spricht hier der Prophet? Von sich oder von einem anderen? Bevor ich die zweite Hälfte von der Geschichte lese, singen wir noch das Lied »Befiehl du deine Wege«. Weiter aus der Apostelgeschichte 8, nach Vers 35 bis 39. Da tat Philippus seinen Mund auf und begann ihm, von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus zu verkündigen. Als sie weiterzogen, kamen sie zu einer Wasserstelle und der Eunuch sagte: Schau, hier ist Wasser, was steht meiner Taufe noch im Weg? Er sagte zu ihm: Wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es möglich. Er antwortete: Ich glaube, dass der Sohn Gottes Jesus Christus ist. Und er ließ den Wagen anhalten und sie stiegen beide ins Wasser hinab, Philippus und der Eunuch, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser stiegen, entrückte der Geist des Herrn den Philippus und der Eunuch sah ihn nicht mehr. Doch er zog voll Freude seines Weges. Philippus aber wurde in Asdod gesehen und er zog durch alle Städte und verkündigte das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. Vor der Predigt singen wir noch das Fokuslied. Es wird auch projiziert.
Ihr Lieben, ihr kennt sicher die Situation, wenn man geht reisen. Man nimmt gemütlich Platz im Zug, vielleicht für eine längere Strecke, hat Lektüren und Musik dabei. Man möchte geniessen und dann fängt es gegenüber mit einer Frage an. Und dann fängt es einmal bei mir schon an, ja, was will ich jetzt? Jetzt haben wir doch etwas vorgenommen, das habe ich extra parat gemacht, dass ich dann auf dieser Reise meine Ruhe habe und das kann lesen oder hören. Und also, dass Sie mich richtig verstehen. Auf eine freundliche erste Begrüßung im Zug, da habe ich nichts. Aber wenn es dann grundsätzlich wird und wenn dann eben die Fragen kommen, die sich plötzlich so als Glaubensfragen ausstellen, dann wird es bei mir schwierig. Und ich weiss, die Person meint es gut. Aber es kommt nicht immer gut an. Es stoßt nicht immer auf fruchtbaren Boden, so Fragen. Und nicht bei mir, ich bin ein anständiger Mensch, aber es kann dann auch so Rückzugsmomente geben. wo am Evangelium dann nicht so dienen. Aus gut gemeint wird dann eben leider das Gegenteil. Ich gehe jetzt mal vorsichtig davon aus, dass da in Vinti weniger also Hardcore-Evangelisten tätig sind, wie solche, die ich kenne, die sagen, wenn ich 2 Minuten im Zug, im Bus oder im Flugzeug bin, dann bin ich im tiefsten Glaubensgespräch hinein. Und ich denke dann für mich immer, ob der andere will oder nicht. Aber nur wegen dem sagen, ja, wir lassen es, wir machen es nicht, das ist ja auch kein Weg. Und ich gehe auch davon aus, dass ihr auch Menschen seid, wo es ihnen nicht gleich ist, wie es den Menschen um euch herum geht. Weiss die Umgebung von der Liebe von Gott, von seiner Absicht? Oder wissen sie es nicht? Und eben nur, weil es Menschen gibt, die so mit der Tür ins Haus hineingehen, ist es ja nicht eine Lösung, dass man dann sagt, ja, dann lasse ich es lieber, ich will niemanden belästigen. Und von daher bin ich dann eben drauf gekommen, es gäbe ja noch die andere Seite, eben für die eher feineren, ruhigeren Menschen, die könnten ja vielleicht mal gefragt werden. Also, das ist bei mir, nachdem wir gezögelt haben, schon relativ gleich passiert. Warum gehen Sie immer am Sonntag am Morgen viel früher aus dem Haus wie sonst? Also ich bin pensioniert und muss ja nicht mehr arbeiten. Und Sie haben immer auch noch Gepäck dabei, einen grossen Rucksack und manchmal nur Gitarren. Und dann fragen Sie, dann kann ich sagen, was ich mache. Ich weiss, beim Pfarrer ist das manchmal ein bisschen einfacher. Aber auch bei euch kann das so sein, dass man euch eben gleich beobachtet und ihr habt das Gefühl, die Nachbarn merken es nicht, aber die merken es schon. Aber sie getrauen sich auch nicht so schnell zum Fragen. Darum, mein Wunsch, fragwürdiger werden, dass man gefragt wird, dass man eben auch die Fragen kann beantworten, die die Menschen haben und die sie sich vielleicht aus was für Gründen auch nicht getraut haben zum Stellen. Ich habe jetzt an der Konferenz Sarah Staub kennengelernt. Wenn ihr auf der DMK-Homepage geht, hat sie ja immer so Leute drauf, die sagen, ich bin in der Methodistenkirche, komma will. Und die Sarah Staub ist schon seit ein paar Wochen drauf und ich dachte, ich kenne so viele Leute in der Kirche. Und bis jetzt habe ich alle gekannt, die auf dieser Homepage gekommen sind, die gesagt haben, ich bin in der Methodistenkirche, Doppelpunkt will. Aber die kenne ich nicht, ich habe noch nie etwas gehört, habe meine Kollegen gefragt, ich kenne die auch nicht. Sie fängt jetzt dann offiziell neu an, als Lokalpfarrerin in dem ganzen neuen Bereich Kirche anders, also wo so verschiedene Sachen versucht werden. Sie schreibt Podcasts für Leute, die aus Kirchen und Gemeinschaften austreten sind und die schlechte Erfahrungen gemacht haben. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass das gibt. Es gibt es. Und sie selber ist auch so eine. Sie war auch in einer sehr frommen Gemeinschaft gewesen, ist wegen Äußerlichkeiten immer wieder angegangen worden. Und irgendwann hat sie gefunden, das kann es nicht sein. Hat dann aber gleich Theologie studiert und hat den Weg wieder reingefunden. Und hat dann gefunden, Gott hat mir gezeigt, diesen Leuten, denen könnte ich helfen, weil ich habe meine Vergangenheit auch müssen verarbeiten. Ich habe den Weg zu Gott wieder gefunden. Und die Menschen, die mir im Weg gestanden sind, das habe ich können überwinden. Und ich denke, von dem werden wir noch mehr in Zukunft hören, wie ganz verschiedene Menschen eben in etwas innen bewegt werden, wo man sich gar nicht können vorstellen konnte, dass das so sein kann. Wieso, dass ich das jetzt sage? Als Pfarrer und an dem Text, den wir gehört haben, ja, Lukas, wie ist das genau gegangen? Der Geist Gottes, der hat dem Philippus gesagt, geh dort und dort her. Also das möchte ich noch ein bisschen genauer wissen. Aber es ist jetzt einfach mal so. Und ja, der Predigtext, die Geschichte von einer göttlichen Führung, fast eine Art am Pfingsttext. Auf einer öden Landstrasse, weit ab von der Zivilisation, fängt sie an. Und dort dazwischen liegt die Begegnung von 2 Menschen. Gottes Geist, oder wörtlich heisst sie auch ein Bote, hat sie zusammengebracht. Aber eben, der Lukas hat das nicht berichtet, das ist ihm nicht wichtig, sondern mehr, was dann eben passiert ist. Zum Philippus kann man schon noch sagen, also ihm ist wirklich im wahrsten Sinn des Wortes das erste Mal den festen Boden von seinem Leben entzogen worden, weil da hat er jetzt ganz einen schrägen Auftrag bekommen. Der Philippus, er wird früher beschrieben als ein Mann mit vollem Glauben und Geist, ein weiser Seelsorger, ein guter Prediger, der in der Jerusalemer Gemeinde berufen worden ist als Mitarbeiter, als Helfer, wo sie dort zu wenig Leute hatten, um all die Leute zu betreuen, die sich in Jerusalem gesammelt haben, wo die 12 Apostel gesagt haben, wir können nicht alles selber machen, wir brauchen noch mehr Leute, und das war sein Job gewesen. Also ein sicherer, ein gehobener Platz in der kirchlichen Karriereleiter von seiner Zeit, ein Christ von der zweiten Generation, wo sich langsam erste Formen von Kirchenbildung, Kirchenordnung haben angefangen zu bilden. Dort war er gewesen. Aber das muss er jetzt loslassen. Er lässt los, um auf einer staubigen Strasse und Mittagszeit, in der Zürcher Bibel hat es geheißen, menschenleer. Also was soll ein Mensch dort, was Mensch leer ist? Was macht er dort? Also ich hätte zuerst einmal zurückgefragt, hallo, Mittagszeit, dort ist sowieso niemand. Und dort ist es so öd und leer, also dort geht ein vernünftiger Mensch auch nicht her. Was soll ich dort? Und ja, ich habe mich das schon manchmal gefragt an einem Ort, was soll ich dort? Vielleicht haben sie sich auch gefragt. Und plötzlich passiert es dann, es gibt eine Begegnung, es gibt einen Kontakt, wo man nachher nicht mehr fragen muss, warum dass ich gerade an diesem Ort bin. Aber der Philippus, der Ort, wo er ist, also der ist voll daneben. Da kommt doch irgendwie noch eine zweite Person ins Spiel. Der äthiopische Kämmerer, heute würde man sagen, ein Top-Banker, ein aufrichtiger, ein demütiger, gläubiger Mensch. Und das heisst, die Bibel hat auf Jerusalem wollen, zum Gott anbeten. Also seine Strecke, die ist dann also einiges mehr wie von Winti auf Lenk. Und es hat noch andere Reisemittel gegeben, ungefähr 2000 Kilometer von Äthiopien auf Jerusalem, in der damaligen Zeit. Ein Verschnittener, das heisst, dass also einer, der zum Eunuch gemacht worden ist, dass er in der Nähe von der äthiopischen Königin kann sein, er ist ihr Vermögensverwalter. Und er macht sich auf den Weg. Und irgendwie spürt man aus dem Text heraus, zwischen den Zielen, er will nicht nur anbeten auf Jerusalem, sondern es muss irgendetwas geben, was seine inneren Wunden heilt. Er ist mit sich als Mensch in seiner Situation, wo er ist, einfach nicht mehr zu Schlag gekommen. Und er hat etwas gesucht, um, ich würde es mal so sagen, mit seinem Schicksal, das er hat, sich können zu versöhnen. Und so macht er sich auf die Reise auf Jerusalem. Und am Ziel von seiner Reise kommt die grosse Enttäuschung. Obwohl er ein sehnsüchtiger Gottsucher ist, obwohl er Gott anbeten wollte, kommt er als Eunuch und kein Zugang in den Tempel. Der Text, er weiß nicht. Aber Gesetze in den Mosebüchern sind schon ziemlich klar. Kein Entmannter soll in die Gemeinde des Herrn kommen, so redet das Gesetz. 5. Mose 23, 2. Und so ist er kurz drüber, aber schon wieder auf dem Heimweg. Aber jetzt schickt ihm eben Gott den Philippus über den Weg. Gott schickt ihm, der ausgestoßen worden ist im Tempel, vielleicht höchstens im Vorhof von der Frau hätte können sein, jemanden entgegen. So hat er sich wenigstens eine Schriftrolle gekauft. Abschrift vom Prophet Jesaja, die bleibt ihm aber ein Buch mit 7 Siegeln. 7 Siegel. Und da würde ich noch etwas einwenden, also der Kauf von dieser Schriftrolle, das ist also nicht billig. Und es ist auch nicht einfach gewesen, zur damaligen Zeit, so eine Schriftrolle überzukommen. Die sind nicht einfach rumgelegen in den Gestellen der Tempelhändler, sondern das sind wirklich Unikate, Einzelanfertigungen. Ich glaube, wir reden, um es auf die heutige Zeit zu übersetzen, vergleichbar mit einem 5- bis 6-stelligen Betrag, den er sicher hat müssen zahlen für diese Schriftrolle. Oder man kann es vielleicht auch so sagen, so eine Schriftrolle in Jerusalem zu kaufen, ist etwa gleich schwierig, wie wenn Sie ein Bild von Albert Anker oder von Paul Klee möchten. Es hat so Bilder rum und man wüsste, wo die Bilder sind. Aber ob man die kaufen kann, ist noch die zweite Frage. Ich denke, er tröstet sich auf dem Heimweg. Er fängt an zu lesen. Jetzt habe ich wenigstens die Schriftrolle. Ich habe das ein Schriftstück, wo die Juden, die Gott anbeten, die aus dem Gottesvolk kommt, jetzt finde ich vielleicht das, was ich suche. Und ich muss ihn bewundern. Wäre er ein moderner Mensch von heute, so hätte er wahrscheinlich die Schriftrolle nach den ersten Zielen wieder auf die Seite gelegt. Er hat es nicht verstanden. Also lesen hat er schon können. Und ich staune, der Eunuch, der ist wissbegierig, der ist lernbegierig, lebensbegierig, liest laut, vielleicht immer wieder buchstabiert, scheinbar so, wie es von den Juden gelehrt hat, den Bibeltext, liest man laut und deutlich, damit er einem besser reingeht. Und Hebräisch ist ganz sicher nicht seine Muttersprache gewesen. Also der ist sehr gebildet, dass er das eben auch konnte. Er liest und versteht das Wort nicht. Bis er so unvermutig, der staubige und durstige Typ, neben dem Wagen läuft, hört und dann den richtigen Einstieg findet. Der Philippus beobachtet die Situation, weil der Geist sagt ihm, gang dem Wagen dort nach. Wie lang das ist, wissen wir nicht, weil die Reise ist ja relativ weit gewesen. Und der Philippus sucht nicht einfach gerade eine Antwort. Er braucht Zeit, er beobachtet, probiert festzustellen, was da läuft. Und so langsam merkt er, was Sache ist. Also ich stelle mir das so vor, der Eunuch hat immer wieder von vorne angefangen, hat den Text immer wieder gelesen, der in der Bibel zitiert war, aber er checkt es nicht, er versteht es nicht. Und der Philippus kommt das mit über. Und ich denke, dort nach einer Zeit ist ihm das Licht aufgegangen. Warum hat mich Gott, der Heilige Geist, in die schräge, in die unmögliche Situation hineingebracht? Und jetzt fragt er, also ich hätte Äthiopier jetzt nicht angeredet, verstehst du, ich hätte mit sie geredet, aber in den alten Sprachen gibt es die Form nicht. Und der Äthiopier ist erstaunt, dass da jemand ihn fragt und fragt zurück. Und der Philippus steht zur Verfügung. Er bezeugt und leitet die Schrift aus. Der Philippus ist bereit für die Fragen, wo er einfach eine Zeit einfach still mitgegangen ist. Und da kommt eben die hilfreiche, aber eben nicht die vorschnelle Frage. Verstehst du, was du da liest? Wie manchmal fragen wir so schnell, weißt du eigentlich, was du da machst? Vielleicht müsste man manchmal noch ein länger beobachten und einfach mal schauen, vielleicht weiss der schon, was er macht, aber wir verstehen nicht, was der macht und man müsste vielleicht mal schauen und nicht gerade einfach vorschnell reingehen. Ich denke, der Philippus hat genug lang gewartet, hat genug beobachtet und dann kann er die Frage stellen. Ich denke, er stellt sie eben auch, weil ich mir vorstelle, der Äthiopier hat immer wieder von vorne angefangen und hat nochmal wieder probiert, die Schriftstelle von dem Lamm, wo geführt wird und was heisst das, was muss man da reinlesen. Und dann sagt der Äthiopier, ja, wie kann ich verstehen? Wie soll ich das können verstehen? Und man merkt, ob man etwas versteht, ob es mein Leben betrifft, hat nichts zu tun mit meiner Intelligenz, mit meinem Wissen, sondern es geht auch um Erklärungen, um Leute, die mir weiterhelfen. Der Leidenstext, der hier gelesen wird, ist vielleicht auch seine eigene Leidensgeschichte. Seine Geschichte von seiner eigenen Erniedrigung, dass er als Eunuch kein Leben weitergeben kann, dass er, so wie es in der damaligen Zeit eben war, dann auch keine Familie gründen konnte. Und so kommen die beiden ins Gespräch. Und der Philippus lässt sich von Gottes Geist einsetzen, auch ohne zu fragen, ob denn der Gesprächspartner wirklich ein Mensch, ein würdiger Mensch ist. Vielleicht geht der Philippus ja davon aus, also wenn einer Jesaja Schriftrolle kauft und liest, also dann ist das schon eine besondere Person. Gott grenzt nicht aus, ist für mich in dem Text drin, und der Philippus grenzt auch nicht aus. Und so erklärt er einfach mit einfachen Worten den Hintergrund vom Jesaja-Text. Er erzählt von der Bedeutung und dem Auftrag, wo sich eben dem Prophetenwort dann auf Jesus übertragen hat, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Also eigentlich das, was der Äthiopier in Jerusalem hat wollen holen, einen Trost, ein Gebet, einen Zugang zu Gott und nicht bekommen hat, enttäuscht umkehrt, kommt er jetzt da in der öden, staubigen Landschaft über. Und im Bibeltext heißt, ausgehend von dem Wort aus Jesaja, verkündete er ihm die gute Nachricht von Jesus. Im Alten Testament, und das muss ich auch noch einfügen, gibt es noch eine andere Stelle zur Situation vom Kämmerer. Und das hat ihm in Jerusalem auch niemand gesagt. Also wenn es dort ein anständiger Pharisäer oder ein Schriftgelehrter gehabt, hätte der sollen sagen, stopp, ein Eunuch, der darf in den Tempel rein. Hätte er nämlich im Jesaja weitergelesen, Kapitel 56, dann wäre er gestanden. Und der Fremde, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich getrennt halten von seinem Volk. Und der Verschnittene soll nicht sagen, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern ein Denkmal und einen Namen geben. Das ist besser als Söhne und Töchter. Also das wäre das absolute Trostwort gewesen für den Eunuch, wo Gott gesucht hat. Und er hat im richtigen Ort geschaut, in Jerusalem. Aber in Jerusalem hat man ihm das nicht gegeben, aus was für Gründen immer. Und jetzt, in der Wüste, auf staubiger Straße, kommt er das über. Dass auch er von Gott her ganz einen speziellen Platz hat. Dass Gott eben wirklich niemand ausgrenzt. Das ist noch erstaunlich. Und dann kommt die Frage der Fragen. Man merkt, der Eunuch, der Äthiopier hat die Situation gecheckt. Weil wenn er fragt, wo das Wasser hat, was hindert uns, dass ich getauft werde? Also er hat den Zusammenhang verstanden und der Philippus hat da wirklich in kürzester Zeit katechetische Unterweisung gemacht, ersten Ranges. Und das macht der Philippus. Der verweist nicht auf Kirchenregeln. Ja, halt, stopp, bevor wir taufen, da müssen wir mal nochmal ein Taufgespräch haben und dann müssen wir den Katechismus noch anschauen. Und, nein. Er überspringt die Grenzen zum Fremden, ist aufmerksam und offen, ist einer, der den Weg und die Frage mit dem anderen teilen kann. Und dabei eben auch noch erzählen, was Christus für ihn ist. Und am Ende steigen beide zusammen ins Wasser. Und der Unterschied vom Volk, vom Rang und was da alles drin ist, ist verschwunden. Gemeinsam stehen sie vor Gott, der Fremde und der Bote, den er geschickt hat. Und jetzt ist Ihnen sicher aufgefallen bei der Schriftlesung, dass auf der Folie ein Teil gefehlt hat, aber du hast es gelesen. In den meisten Bibeln geht es vom Vers 36 geht auf den Vers 38. Es gibt Bibeln, wo dann der Vers 37 in Klammern steht, drei Pünktchen und nichts. Der Vers 37 weiss man heute, der ist erst mehrere Jahrzehnte oder sogar mehrere hundert Jahre später eingefügt worden. Also jüngere Handschriften, wie die ältesten, man die älteste, wo das nicht drin ist. Und in den jüngeren Handschriften steht dann eben, Philippus sagte, wenn du von ganzem Herzen glaubst, kann es geschehen. Der Eunuch antwortete, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Also da finden wir in der Geschichte von der Bibelentwicklung ein bisschen Kirchengeschichte. Also da ist ein bisschen Katechismus und Bedingungen drin. Aber in dem ganz alten Text ist das nicht drin. Und ja, das zeigt auch etwas, wie weit und wie offen Gott ist, wie es manchmal schwierig ist, wie wir mit Kirchenordnung, mit Bedingungen umgehen. Ich weiss, ich bin lange genug Pfarrer gewesen. Also ich will nicht eine Kirche leiten, die überhaupt keine Ordnung hat. Ich will nicht eine Kirche leiten, wo man nicht gewisse Sachen abgemacht hat. Also das fängt ja nur schon an bei den Regelungen, bei den Finanzen, was unsere Revisoren für Auflagen haben. In den über 40 Jahren, wo ich in der Kirche bin, habe ich das manchmal erlebt. Die Auflagen, die sind immer gekommen, nachdem irgendetwas schief gelaufen ist. Also wo mal ein Kassier mit 200'000 Franken auf Kanarischen Inseln ist. Oder x etwas. Und auch andere Sachen. Aber es ist immer wichtig, dass wir auch den Menschen im Mittelpunkt haben. Ich würde Franz Schäfer als meinen bischöflichen Freund bezeichnen. Nur, dass er versteht, was ich jetzt sage. Aber beim Franz Schäfer diskutieren, ob man jemanden, der als Säugling getauft worden ist, nochmal taufen kann, das war also sehr schwierig gewesen. Heiri Bolleter war das schon so gewesen, wenn ich ihn gefragt habe, ich habe Menschen mit einem seelsorgerlichen Problem und die wollen wirklich nochmal getauft werden. Hat der Heiri Bolleter gesagt, look, du bist ordiniert, empfange Auftrag und Vollmacht, die Sakramente zu verwalten. Verwalt du das Sakrament, Taufe und Abendmahl, es ist deine Verantwortung. Aber in der Kirchenordnung ist es immer noch ein bisschen drin gewesen, eigentlich gibt es eine Wiedertaufe nicht. Und so bin ich eigentlich glücklich gewesen, wo man in der Anfangs von der Jahrtausendwende eine neue Kirchenordnung gemacht hat, wo man das Problem endlich mal entschärft hat und gesagt, und das ist auch schön, dass das so in der Kirchenordnung steht, aus seelsorgerlichen Gründen ist es auch möglich, dass man eine Wiedertaufe machen kann. In diesen Streitereien von der Taufe habe ich manchmal gesagt, also, wenn das so wichtig ist, wie und was und wann, dann liebe Christen, schauen, dass sie den Taufschein immer im Sack haben. Wenn er in den Himmel kommt, ist die erste Frage von Petrus. Wer hat dich getauft? Wo bist du getauft worden? Bist du in einem Flussgewässer, in der Badewanne oder in einer Dusche? Oder bist du im Jordan getauft worden? Und alle, die schon zu Israel waren, an dieser Taufanlage vom Staat Israel, muss ich einfach sagen, der Johannes der Täufer hat nicht dort getauft. Das war ein paar Kilometer weiter oben gewesen, weil wo man die eingerichtet hat, ist das vermimmtes Westjordan lang gewesen. Also wer gefunden hat, ich habe jetzt die richtige Taufe im Jordan, der muss nochmal gehen. Nein, was fragt, wenn wir zu Gott kommen, ist ja wichtig, was hast du gemacht mit deinem Leben? Der Taufschein, der hat keine Bedingung, Bedeutung. Aber ich brauche das Beispiel eben schon, unsere drei Kinder, die sind alle von verschiedenen Leuten getauft worden. Und was sie mal gestritten haben um die Lego, ist der Mittler aufs Bödeli aufgestanden und hat seinen zwei Geschwister gesagt, ihr seid jetzt ruhig, mich hat dann der Robi Seitz getauft. Der damalige Distriktvorsteher, wenn der gekommen ist, ist der immer zuerst mit den Kindern spielen, hat sich die Spielsachen zeigen. Und er hat irgendwann entdeckt, der besondere Mann, den ich so gern habe, und auch wenn wir an einer Konferenz sind, unsere Kinder gehen immer zum Robi Seitz, wenn er kommt, jetzt ist er, mag er nicht mehr so. Die anderen sind von anderen getauft worden, aber er hat gesagt, ich bin dann vom Robi Seitz. Und dann war Ruhe gewesen. Zählt alles nicht. Ist alles nicht wichtig. Da wird plötzlich Zuwendung von Gott zu uns Menschen verdrängt. Wenn man das nochmal vor Augen führt, was der Kämmerer in diesem Weg auf dem Wagen verstanden hat, da kann ich nur staunen. Und die Begegnung mit dem Eunuch, der hingeht, ein neuer Mensch in dieser öden Gegend, in seinem wüsten Leben, in seinem verkorksten Leben, er ist ein neuer Mensch. Und da kann man sich natürlich fragen, lässt sich das wiederholen? Vielleicht ja, vielleicht nein, aber es lässt sich nicht machen. Solche Situationen können wir nicht einfach kopieren und nachmachen. Der Dreh- und Angelpunkt in dieser Begegnung redet davon, der Engel Gottes, der fängt die Geschichte an. Der Philippus wird neu mit hergeschickt, der Geist Gottes weist ihn an, dem Wagen auf einsamer Straße nachgehen. Und ich weiss es auch nicht, ich habe immer geredet von einer öden, staubigen Gegend und plötzlich ist da Wasser da. Und sie steigen ins Wasser. Es war also nicht nur eine Pfütze oder eine Glunke gewesen. Man nimmt an, dass es wahrscheinlich auf dieser Strecke von Jerusalem auf Gaza an dem Ort ist, wo das heute Philippusbrunnen heisst. Also dort muss es eine Wasserstelle geben. Aber das ist alles nicht wichtig. Es geht ja darum, an einem Menschen die Liebe und die Zugehörigkeit, dass er von Gott aufgenommen wird und angenommen wird, zuzuteilen und weiterzugeben. Was passiert, wenn wir Stimmen hören? Mach das, mach dieses. Oder ich habe einen Gedanken, soll ich das machen? Dann glaube ich natürlich, dass wir uns fragen, hat sich jetzt das in mir entwickelt, aus der Situation, kommt das von außen oder wie ist das? Und es gibt eigentlich nur einen Ratschlag in die Situation. Wenn Sie das Gefühl haben, da ist etwas dran, oder unsicher, ist etwas dran, dann gibt es nur etwas. Beobachten Sie die Teile von dieser Ansage oder von diesem Bild oder von dieser Vision, die Sie haben, einmal als eine Ansage, einen Auftrag von Gott. Und wenn man unsicher ist, dann geht man im nächsten Schritt, man bittet Gott um ein Zeichen. Zum Beispiel so, wie es der Gideon da hat, ich muss das noch ein bisschen genauer wissen. Also wenn du Gott mir Gideon den Auftrag gibst, dann sind die Fälle, die ich am Morgen auslege vor dem Hof, einmal müssen sie nass sein, einmal müssen sie trocken sein, ich muss ein Zeichen haben. Also wir können Gott bitten, gib mir Hinweis, dass da etwas dran ist oder ob es um eine Selbstinspiration handelt. Ich würde gerne mal so etwas machen, ich weiss es nicht. Und ich behaupte, und das gehört auch zu meiner Erfahrung, wenn man einfach den Weg weitergeht und etwas dran ist, dann werden die Türen aufgehen, unerwartete, konkrete Situationen werden kommen und es wird so sein. Exemplarisch lässt sich aus dieser Geschichte einiges lehren. Der Philippus lässt sich auf eine Intuition, auf eine Stimme, auf eine Vision ein. Obwohl sie total schräg und daneben ist. Und er überlegt sich, ja, was ist, wenn ich sage, ja, ich bin in die Wüste rausgegangen. Die anderen fragen, hey, Philippus, wie bist du? Wir hätten dich gebraucht, das war so streng gewesen. Und er sagt, ja, ich habe von Gott einen Auftrag gehabt. Und dann ist, ja, es ist niemand gekommen, ich bin wieder heimgekommen. Das hätte er ja wahrscheinlich auch nicht will. Aber der Philippus fragt nicht, er geht, er lässt sich darauf ein. Er macht Probe. Er macht Probe, ob die Ansage, die er hört, das ist manchmal wie eine Blüte von einer Frucht. Und die Blüten allein, die kann uns zwar erfreuen, die sieht schön aus, aber aus einer Blüte sollte eine Frucht werden. Und der Philippus lässt sich darauf ein, passiert da noch mehr, wird da noch etwas? Und er merkt, dass etwas wird und Diskussionen erübrigen sich, ob das nötig ist oder nicht, da rauszugehen. Und dann läuft dieser Person, so wie es zum Auftrag bekommen hat, hinten an und beobachtet, schaut sich die Situation an, wie lange erfahren wir nicht, aber er ist dabei, er schaut. Und ich denke, erst nach einer Zeit vom Abwarten und vom Beobachten bringt er seine Frage an, vermutlich in einer Lesepause vom Äthiopier, weil er eben über das, was er liest, nachgedacht hat. Also der Text zeigt uns, wir müssen das Christsein, die Christenheit nicht retten, aber wir können den ganzen Weg unterstützen. Nicht der Philippus bekehrt der Äthiopier, nicht der Philippus plant und entwirft das Konzept und wie wir das jetzt machen können, wie wir das tun müssen. Nicht wir machen den anderen Mensch neu und heil. Aber wir können Wegweiser, wir können Steigbügel sein, wir können Hilfe und Unterstützung sein. Dass ein Mensch neu werden kann, dass einem in einer Lebenswüste neue Quellen aufbrechen und immer wieder anfangen zu blühen und dann eben auch Früchte werden, das ist unserem Handeln entzogen. Das bewahrt uns vielleicht auch vor geistlichem Hochmut und es entlastet uns auch, letztlich die Verantwortung fürs Leben und den Glauben vom anderen zu übernehmen. Es bleibt das Wirken von Gott, aber was für uns bleibt, und das können wir beim Äthiopier und Philippus beobachten. Wir sollen unsere Umwelt wahrnehmen, bereit sein, hingehen in die Wüste, vielleicht mal schwitzen. nicht der Bequemlichkeit nachzugeben, sondern eben mal etwas Schwieriges auf uns zu nehmen. Vielleicht dann im richtigen Moment fragen, Antworten geben und wichtig am nächsten zuhören. Seine Fragen verstehen und auch als Fragen erkennen, wo man dann im richtigen Zeitpunkt kann erzählen, unsere Botschaft, meine Gemeinschaft mit Gott zu erzählen, wie es mir geht, was das mir bedeutet. Und ich denke, meistens ist es eben einfacher, wenn wir gefragt werden, wenn wir eben frag- und würdige Christen sind. Und Gott begleitet uns in dem ganzen Weg. Amen. Ich lade noch ein, wenn es möglich ist, sich zum Gebet zu erheben. Nach der Fürbitte wird es einen Moment von der Stille geben und dann werden wir miteinander zu unserem Vater beten. Vater im Himmel, wir bitten dich von ganzem Herzen, hilf uns immer wieder zu merken, wie es unserem Nächsten wirklich geht. Herr, das sind Menschen, die keinen Sinn in ihrem Leben sehen, oder Menschen, die keine Freude haben. Hilf uns zu merken, wie es den anderen wirklich geht. Menschen in unserer Umgebung, die versuchen, Probleme und ihre Schmerzen zu betäuben. Hilf uns zu merken, wie es den anderen wirklich geht. Menschen, die den Frieden suchen, in einem unfriedlichen Umfeld. Menschen, die in Situationen sind, wo Unrecht und wirtschaftliche Fehlleistungen da sind, wo jeden Tag um ihr Leben bangen müssen. Hilf uns zu merken, wie es den anderen wirklich geht. Menschen in unserem Umfeld, die Hilfe brauchen. Du, himmlischer Vater, du siehst ins Herz der Menschen. Du weißt, was ihnen vorgeht. Und du weißt, was sie brauchen. So bitten wir dich, führ und leite du uns auf den Weg zu diesen Menschen, die Not haben. Mach uns zu Christen, die sich sorgen. Und so bringen wir in der Stille unsere Anliegen vor dich. Wir fassen unsere Anliegen und Gebet zusammen in dem Gebet, das uns Jesus Christus, dein Sohn, gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Dann hören wir jetzt noch Mitteilungen.
Heute ist ein bisschen ein besonderer Sonntag. 4 Leute aus unserer Gemeinde haben heute Geburtstag. Das ist der Thomas Berter, Karin Pompeo, der Alex Zollinger und Nora Bullus. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Ganz herzlichen Glück- und Segenswunsch für das neue Lebensjahr. Dann hat es noch ein paar Bemerkungen zu der kommenden Woche. Das Café Lieb und Seel hat Ferien. Das findet also diese Woche nicht statt. Am Freitagmorgen, 9.30 Uhr, ist wieder das Gemeindegebet. 18.30 Uhr am Freitag ist Unti Plus. 19.30 Uhr der Treff. Und am Samstag um 2 Uhr ist wieder Jungschar. Nächsten Sonntag haben wir einen besonderen Sonntag. Ich weiss nicht, habt ihr das alle bekommen oder hat es draussen auch noch. Wir feiern das Sommerfest. Zuerst um 10 Uhr den Gottesdienst, wo wir den Cedric Zanker verabschieden müssen. Und 11.15 Uhr gibt es dann Aktivitäten für Gross und Klein. Es gibt ein Mittagessen mit später Spiele, zusammen sein, reden, Gemeinschaft geniessen. Bis etwa um 3 Uhr, dann ist der Abschluss. Und eine Dessertüberraschung. Das ist doch nicht schlecht. Dann möchte ich noch hinweisen, jeden Freitagabend um 5:30 ist in der Stadtkirche das Friedensgebet, eine Viertelstunde. Gemeinsam beten für den Frieden. Nächstes Wochenende ist ja dann wieder das Albani-Fest und wir machen wieder so eine WC-Aktion und es hat immer noch Platz, wo Freiwillige gebraucht werden, um an dieser WC-Aktion mitzuarbeiten. Daraus hat es eine Liste, wer sich noch möchte eintragen, ist das Organisationsteam dankbar. Ja, hat sonst noch irgendjemand etwas, der gerne noch möchte führen kommen, etwas sagen? Gut. Dann würden wir noch zum Schlusslied Gott sei gelobt einstimmen.
So dürfen wir uns unter den Segen von Gott stellen, lass enden in die neue Woche. Gott, unser himmlischer Vater, er segnet uns, er behütet uns, er hat seine segnenden Hände über uns. Er ist mit uns unterwegs, ob wir auf staubigen Strassen, auf schwierigen Wegen oder auf geraden, einfachen Autobahnen sind. Er ist unser Herr, geht mit uns und geht voran. Amen.